Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Adel verzichtet, so hieß es heute in einer Meldung über eine gütliche Einigung. Die Hohenzollern und die Stadt St. Goa in Rheinland-Pfalz haben den Streit um die Burg Rheinfels im Einvernehmen beigelegt. Danach verzichtet Prinz Georg Friedrich von Preußen endgültig auf die Immobilie. Und dennoch dürfte das Verhältnis von Repräsentanten der Demokratie und den Nachfahren der Monarchie überschattet bleiben. Bund, Länder und Hohenzollern ringen weiter um weitere Rückgaben und Entschädigungen. Im Kern geht es dabei jetzt vor allem um eine zentrale Frage. Haben die Hohenzollern in Person des damaligen Kronprinzen Wilhelm von Preußen dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet oder eben nicht? Wenn ja, dann bekäme die Familie nach dem Gesetz keine Entschädigung für Enteignungen. Heute trafen dazu im Kulturausschuss des Bundestages diverse Experten auf, Historiker, Juristen und Kunstexperten. Und Christiane Habermals hat einer langen Sitzung beigewohnt.
Wenig Neues im Detail, aber doch viel Erhellendes brachte die öffentliche Expertenanhörung im Kulturausschuss des Bundestages. Vor allem gab die fast dreistündige Sitzung Einblicke darin, wie politisch die Frage der Entschädigung der Hohenzollern debattiert wird. Dass sie eine reine Rechtsfrage sei, darauf legten vor allem die befragten Rechtsexperten Wert. Georg Friedrich, Prinz von Preußen, der derzeitige Hausherr der Hohenzollern, habe das gleiche Recht, Ansprüche aus dem Vermögensgesetz und dem Ausgleichsleistungsgesetz geltend zu machen, wie jeder andere Bundesbürger auch.
Das Haus Hohenzollern macht die gesetzlichen Ansprüche, die nun mal so geregelt sind, zu Recht geltend. Man kann sie ihnen nicht pauschal aus historischen oder politischen Gründen absprechen. Eine Aberkennung wäre allenfalls gegen angemessene Entschädigung möglich. Und dasselbe gilt im Übrigen auch für eine Enteignung, an die man vielleicht für den Fall einer Restitution denken wollte.
Mahnte Rechtsanwalt Hartmut Scheidmann mit Blick auf die Linksfraktion, die in ihrem Antrag die Bundesregierung auffordert, die Verhandlungen sofort einzustellen, ohne rechtskräftiges Urteil keine Kulturgüter herauszugeben und zeitnah gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, um die Realisierung etwaiger Forderungen ehemaliger Adelshäuser für die Zukunft zu unterbinden. Aber auch ohne neue Enteignungsforderungen mischen in der Frage der Hohenzollernentschädigung politische Werturteile kräftig mit. AfD-Politiker Marc Jongen sieht linkes Ressentiment gegen den Adel am Werk. Die CDU-Politikerin Elisabeth Motschmann, selbst eine geborene Baroness von Düsterlohe, sieht noch erheblichen Forschungsbedarf, bevor man die historische Rolle des Hauses Hohenzollern und anderer Adelsfamilien abschließend bewerten dürfe. So müssten auch die Privatarchive der Hohenzollern ausgewertet werden.
Ich stelle fest, es ist noch nicht erforscht, damit ist eine zentrale Quelle überhaupt noch nicht erforscht, und deshalb finde ich jedes Urteil, sage ich mal aus meiner Sicht, dann auch sehr verfrüht.
Die Anhörung der Historiker brachte wenig Neues. Ihre Expertise ist wichtig. Grund ist die sogenannte Würdigkeitsklausel im Ausgleichsleistungsgesetz von 1994, die von Entschädigung ausschließt, wer dem Nationalsozialismus oder dem kommunistischen Regime der DDR erheblichen Vorschub geleistet hat. Doch erheblich und Vorschub sind maximal unklare Rechtsbegriffe. Hier kommen die Historikergutachten ins Spiel. Zu einer einheitlichen Position kamen auch die vier in den Ausschuss geladenen Historiker nicht. Benjamin Hasselhorn von der Universität Würzburg plädierte für eine differenzierte Betrachtung der historischen Rolle der Hohenzollern. Für Stefan Malinowski dagegen ist klar:
Spätestens seit 1929 agierte der Prinz innerhalb des rechtsradikalen Spektrums. Die konsequent antirepublikanische Linie mündete am Ende der Weimarer Republik in seiner öffentlichen Unterstützung der NS-Bewegung.
Aufgrund seiner symbolischen Wirkung unter den vielen Weimarer Gefühlsmonarchisten machte er so die Sache wie auch die Sprache der Nationalsozialisten und der Radikalen salonfähig.
Urteilte auch die Historikerin Stefanie Middenhoff vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Auch eine der beiden betroffenen Institutionen kam zu Wort. Christoph Matthias Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, machte deutlich, was auf dem Spiel steht. Es gehe um die öffentliche Zugänglichkeit von Kunstwerken und Schlössern, um den Erhalt zusammenhängender Sammlungen, um den Zugang von Forschern und Wissenschaftlern.
Aus Sicht der öffentlichen Einrichtungen waren die Forderungen in der letzten Runde überzogen. Das ist jetzt die Meinung einer Verhandlungspartei dabei, ganz deutlich betont. Ich würde mir also wünschen, dass wir dort weitermachen, indem wir eine grundsätzliche Anerkennung des öffentlichen Interesses haben auf beiden Seiten und dann also auch auf Forderungen kommen, die auch tatsächlich die öffentlichen Verhandelnden ja ihren Parlamenten auch mit einem guten Gewissen vorlegen können. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir uns dann am Tisch einigen, sondern es muss ja tatsächlich auch vom Staat und von uns als Gemeinschaft, also politischer Gemeinschaft, hinterher auch getragen werden.
Eines wurde in dieser langen Sitzung heute deutlich. Gerade weil sich auf diesem Terrain politische, rechtliche und historische Urteile so sehr mischen, liegt eine gütliche Einigung im Interesse aller Beteiligten. Wie ein Rechtsstreit ausgehen würde, ist nicht kalkulierbar. Kommt es zum Prozess, wird auch ein Richter am Ende historische Gutachten einholen und nach Möglichkeit auf einen Vergleich dringen. Das Land Brandenburg muss sich bis zum 3. März entscheiden, ob es die Verhandlungen wieder aufnimmt oder den Rechtsweg beschreitet.
Christiane Habermals über ein weiteres Kapitel in Sachen Rückgabeforderungen der Hohenzollern.